Es ist Tag 2 unserer 5-tägigen Live Fresh Saftkur. Fredi, wie fühlst du dich?
Besser als gedacht. Also der Hunger hält sich in Grenzen, aber auch einfach, weil man alle 2 Stunden einen Saft trinkt. Insgesamt sind es 7 Stück über den Tag verteilt und 3 Shots. Und das Tolle ist, dass die kaltgepressten Säfte auch einfach wirklich, wirklich lecker sind. Also der Hunger geht. Ich bin einfach nur ein bisschen schlapper als sonst.
Und genau das soll sich ja auch ändern, ne? So nach 2 bis 3 Tagen fängt man nämlich an, sich frischer zu fühlen und mehr Energie zu haben. Und das wäre ja dann bei uns ab morgen. Der Sinn hinter so einer Kur ist auch, den Darm zu entlasten und endlich mal wieder ein Gefühl zwischen Hunger und Appetit zu bekommen.
Ja, und natürlich auch vielleicht ein bisschen, um in Form zu kommen. Ich heirate bald, der Sommer steht vor der Tür und da möchte ich natürlich in meinem besten Shape sein. Und wenn ihr euch auch fit für den Sommer machen wollt oder einfach mal einen kleinen Reset braucht, können wir euch die Saftkur von Live Fresh ans Herz legen. Es ist nämlich auch bereits unsere 2. Kooperation mit dem Unternehmen vom Bodensee. Und jetzt kleiner Fun Fact, es ist auch ein klimaneutrales Unternehmen und wir sind wirklich, wirklich von den Säften überzeugt.
Wir empfehlen euch dann eine 5-Tages-Kur, weil da kann man 3 Tage machen, die übersteht man auch easy und dann kann man einfach nochmal auf 1 bis 2 Tage verlängern, wenn man das möchte. Und mit unserem Gutscheincode DS15 bekommt ihr 15% Rabatt und das lohnt sich wirklich.
Also lasst uns auch gerne wissen, wie es läuft, aber wir starten jetzt erstmal mit unserer Folge. Ganz viel Spaß.
Sein Sturz war sehr tief, die Schlagzeilen sehr laut und gänsehautbeschernd. Die öffentliche Meinung eindeutig. Vor 2 Jahren verlor Hollywood-Star Armie Hammer über Nacht alles. Seine Filmprojekte, seine Frau und seine Agentur. Grund dafür waren Anschuldigungen mehrerer Frauen. Die Rede war von Gewalt, Missbrauch und Kannibalismus. Daraufhin hat er seine Karriere erst einmal beendet. Und jetzt spricht er zum allerersten Mal. Und sagt, ich bin hier, um zu meinen Fehlern zu stehen und die Verantwortung für die Tatsache zu übernehmen, dass ich ein Arschloch war, dass ich egoistisch war, dass ich Leute benutzt habe, um mich besser zu fühlen. Und als ich fertig war, zog ich weiter. Und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Secrets mit mir, Nina Lenzen.
Und mit mir, Friederike Goldkamp. Und ich bin ein bisschen aufgeregt, oder ich finde das Ganze aufregend, weil das ist nämlich unsere erste Sonderfolge. Und zwar haben Nina und ich uns überlegt, dass wenn es Weiterentwicklung unserer Fälle gibt, wo wir dann schon ausführlich über den Promi gesprochen haben, dann wollen wir Sonderfolgen machen, sozusagen Promi-Star-News. Da müssen wir mal überlegen, wie wir uns das Ganze nennen. Und wie Nina schon sagt, Armie Hammer spricht zum ersten Mal zu den Vorwürfen, die gegen ihn erhoben wurden. Und darüber wollen wir heute sprechen. Und ich muss ja sagen, ich fand den Fall Armie Hammer immer schon sehr skurril. Sehr vielschichtig und es ist auf jeden Fall in meinen Augen ein Diskussionsthema. Und Armie Hammer wird ja vorgeworfen, mehrere Frauen sexuell belästigt zu haben und kannibalistisch veranlagt zu sein. Eine Frau erhob außerdem die Vorwürfe der Vergewaltigung. Und aufgrund der Anschuldigung hatte er ja nicht nur sein Management, sondern auch mehrere Rollen verloren, so wie Nina auch schon gerade sagte. Und jetzt hat er halt ganz offen seine Liebe für Sadomaso-Sex bekundet und erklärt auch, wo seine Vorliebe herkommen mag.
Und das Ganze ist tatsächlich, wenn es alles so stimmt, hat es einen sehr, sehr, sehr traurigen Hintergrund. Aber wir fangen mal von vorne an. Also wie gesagt, er hat die Dinge, die ihm vorgeworfen wurden, angesprochen. Er hat einige Sachen eingeräumt. Zum einen sagt er, dass es stimmt, dass er seine Partnerinnen in der Vergangenheit emotional misshandelt haben soll. Er bestreitet allerdings strafbares Verhalten. Er sagt nämlich, dass alle sexuellen Handlungen einvernehmlich gewesen sein sollen. Also er habe jedes Mal um Zustimmung gebeten und diese dann auch von den Damen erhalten. Was er allerdings hier auch zugibt, ist, dass die Beziehungen in ihrem Machtverhältnis gestört gewesen sind. Nämlich dadurch, dass er halt eben Mitte 30 ist und diese ganzen Frauen meistens in ihren 20ern. Und dann ist es nämlich eben nur mal so, und ich habe mich da reinversetzt und ich kann es total nachvollziehen, auch was er sagt, aber wie es den Frauen gegangen sein muss. Die waren nämlich einfach total verliebt in ihn. Er war ein erfolgreicher Schauspieler. Sie müssen da sehr, sehr glücklich drüber gewesen sein, dass er ihnen überhaupt die Aufmerksamkeit schenkt in dem Moment, dass er mit ihnen zusammen sein will. Und irgendwie, so sagt er auch, haben sie wahrscheinlich Ja gesagt zu Dingen, zu denen sie sonst nicht Ja gesagt hätten. Und ich finde, dass wenn man sich jetzt einfach nur mal vorstellt, eine ganz runtergebrochene Situation, ein ganz, ganz toller Mensch, der in der Aufmerksamkeit steht, den ihr wirklich super findet, meldet sich bei euch und möchte mit euch Dinge tun, von denen ihr sonst gedacht hättet, nee, mache ich nicht, oder über die ihr vielleicht noch nie nachgedacht hättet. Und dann wollt ihr dem natürlich, oder ist es nur ganz ein natürlicher Impuls eines Menschen, denke ich, dass man irgendwie natürlich das weitermachen möchte und diesem Menschen gefallen möchte. Und so ist es hier in dem Fall halt eben auch gelaufen. Und er sagt dazu, dass er halt eben einen sehr, sehr extremen Lebensstil geführt hat. Ich lese jetzt mal ein Zitat vor. Ich habe mir diese Frauen geschnappt, sie mit hineingenommen, in diesen Wirbelwind aus Reisen, Sex, Drogen und großen Emotionen. Sobald ich mit ihnen fertig war, habe ich sie einfach fallen lassen und bin zur nächsten Frau weitergezogen, sodass ich diese Frau verlassen oder benutzt fühlte. Und ja, eigentlich im Prinzip erklärt er genau das, was wir uns ja auch schon irgendwo gedacht haben.
Absolut. Er sagt auch, dass er immer vorher, also dass er jede einzelne Sache vorher besprochen haben soll mit den Frauen und dass er sich niemand oder nie jemandem aufgedrängt hat oder Unerwartetes getan hat. Und das sei in seiner Wahrnehmung, und es ist ja auch so ein sehr wichtiger Bestandteil der BDSM-Welt. Aber da muss ich so ein bisschen widersprechen, weil, wie du ja schon sagst, Nina, also was ich spannend und was ich auch gut von ihm fand, war, dass er halt gesagt hat, okay, das Machtverhältnis hat nicht gestimmt, das habe ich ausgenutzt. Das ist ja schon mal eine wichtige Erkenntnis von ihm. Aber trotzdem, dass er jede einzelne Sache vorher mit den Frauen besprochen hat, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, er hat die Frauen, naja, an Sachen rangeführt, wo sie dann auch irgendwann, beziehungsweise er hat sie dazu gebracht, Grenzen zu überschreiten, die sie nicht überschreiten wollten. Oder wo sie vielleicht auch erst in der Situation gemerkt haben, dass das gerade eine Grenze ist, die sie, wo sie an ihre Grenzen stoßen, die sie nicht überschreiten wollen und haben sich dann vielleicht nicht getraut, etwas zu sagen. Oder er hat dann einfach nicht drauf gehört, weil eine hat nämlich in der House of Hammer Doku beschrieben, die war in ihn verliebt, ne? Und wie Nina schon sagt, dieses wilde Leben und hat sich dann mit ihm getroffen und er hatte dann zum ersten Mal ein Seil dabei und würde gerne dieses Shibari, das ist so eine japanische Bondage-Style, diese Knotentechnik oder, ich korrigiert mich gerne, das ist ja dann eine Aufhängetechnik oder so. Auf jeden Fall, er würde das gerne mit ihr ausprobieren. Und sie hat alles gesagt außer Nein. Also sie hat versucht, sie hat versucht, ihn davon abzubringen und ihren Unmut und ihr Unwohlsein auszudrücken, ohne halt eben Nein zu sagen. Und dann hat sie gesagt, am Ende lag sie halt da auf dem Bett komplett gefesselt, konnte sich nicht mehr bewegen, hatte einen Knebel im Mund und musste es einfach über sich ergehen lassen, obwohl sie sich in der Situation total unsicher gefühlt hat, ne? Und das einfach nicht wollte. Und ich kann mir vorstellen, dass das ganz häufig passiert ist. Und das ist ja ein absolutes No-Go, ne? Also er hat krasse Sexfantasien. Okay, das ist ja nicht strafbar. Das ist ja auch in Ordnung. Und wenn du jemanden findest, der diese schmutzigen Fantasien mit dir erfüllen will, ist das ja auch okay. Aber nicht, wenn du deine Macht und deinen Promi-Status ausnutzt, um junge Frauen dazu zu bringen, das mit dir zu machen. Und vor allem finde ich halt dieses Thema Fetischkannibalismus, weil er hat ja auch vielen Frauen gesagt, ne, ich will dich beißen, und hat sie irgendwie mit ihren Initialien, mit seinen Initialien gebrandmarkt oder ihr Blut geleckt und hat denen wirklich so kannibalistische Fantasien geschrieben. Das hört ihr auch nochmal in unserer Folge 21, da sprechen wir ganz ausführlich drüber. Und das ist ja dann auch irgendwie so eine, ja, ich kann mir, das ist einfach so eine Überspitzung seiner Fantasie. Ich glaube, der hat sich irgendwann in seine dunkle, dark Sex-Fantasie einfach immer weiter hineingesteigert und ist dann immer weiter reingekommen und hat einfach keine Grenzen gehabt. Weißt du, was ich meine? Und ich meine, also, und der Fetischkannibalismus ist halt so gefühlt das Dunkelste und Schlimmste, meiner Meinung nach. Und auch das ist halt auch strafbar, was es gibt.
Genau wie du, glaube ich, sagst, er hat sich da hinein verrannt, so mehr oder weniger, und kam selber wahrscheinlich nicht mehr raus. Mein größtes Problem, was ich habe mit der ganzen Sache, ist einfach, dass er jetzt ja auch offen zugibt, und wir haben das ja auch schon in den beiden Folgen, wir hatten schon zwei Folgen, so krass ist dieser Fall eigentlich, also Folge 21 und 61, da geht's um die dunklen Geheimnisse seiner ganzen Familie, darüber gesprochen, dass er einfach genau wusste, was für ein Machtverhältnis da gerade besteht und dass da ein Unterschied ist und dass die Frauen das sicherlich nicht aus 100% freien Stücken machen. Und wenn er es bei der ersten Frau nicht wusste, dann wusste er es vielleicht bei der zweiten oder dritten oder vierten und irgendwann ist es dann auch mal gut. Und ich finde, das ist halt eben wieder, da haben wir wieder diesen Fall, einen sehr erfolgreichen, attraktiven Mann und dann eben eine Frau, die auf der viel schwächeren Position steht und das wird ausgenutzt. Und da, das ist mein größtes Problem, was ich an der ganzen Geschichte habe, dass er einfach wusste, wahrscheinlich, wenn er ein Normalo wäre, dann könnte er mit der ganzen Sache irgendwie gar nicht so weit kommen und so hat er es einfach absolut ausgenutzt.
Ja, und sagt dann, sorry, ich war ein Arschloch und egoistisch. Also das ist halt auch keine, was ist das denn für eine läppsche Entschuldigung, zu sagen, ja, oh gut, Mädels, ne, tut mir leid, ich habe euch vielleicht traumatisiert und ihr habt euch wahrscheinlich von mir missbraucht gefühlt, aber ja, ich war halt ein Arschloch und jetzt bin ich geläutert.
Das finde ich so ein bisschen. Ne? Er erklärt ja jetzt sein Verhalten auch weiter in seinem Interview. Er sagt nämlich, dass er im Alter von 13 ein Jahr lang von seinem Jugendpastor sexuell missbraucht worden sei. Und dies wurde dem Magazin, dem er das Interview gegeben hat, auch von der Patentante bestätigt. Und die Erfahrung habe schließlich zu seinem Interesse an BDSM geführt. Der Missbrauch habe Sexualität in sein Leben gebracht. Auf eine Art und Weise, die völlig außerhalb meiner Kontrolle lag, so sagt er. Und er sagt weiterhin, ich war in dieser Situation machtlos. Ich hatte keinen Einfluss darauf. Mein Interesse war, ich möchte die Kontrolle über die Situation haben, sexuell. Wenn das alles so stimmen sollte, kann man natürlich irgendwo verstehen, dass er der kontrollierendere Part in einem sexuellen Verhältnis sein wollte. Er ist auf schlimmste Art und Weise irgendwie an Sex herangeführt worden und hat sich sicherlich dann irgendwann den Entschluss gefasst, so kann ich es mir vorstellen, dass er das eben so nicht mehr möchte und dass er die Kontrolle haben will, dass er die Überhand haben will. Allerdings war das natürlich irgendwie, also hat er wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt auch schon gemerkt, dass es nicht so ganz richtig ist, dann holt man sich doch da spätestens da eigentlich Hilfe und arbeitet sein Trauma aus Kindheitsjahren irgendwo auf. Oder aber merkt ja irgendwann selber, man driftet so ein bisschen ab und es wird ein bisschen abgedrehter, so wie in Richtung Kannibalismus, ich will dich essen, ich brandmarke dich und so. Also, aber ich bin keine Psychologin, ich mag mir da jetzt nicht ein Riesenurteil zu machen, aber es ist natürlich, er ist in eine andere Extreme gegangen, aufgrund seines Traumas, ne?
Ja, ich habe ja tatsächlich mal durchgelesen, was Psychologen dazu sagen, ne? Und die Frage ist ja eigentlich, die ich mir ganz häufig stelle, auch in unseren Folgen, ist, warum Missbrauchsopfer zu Tätern werden? Und nicht selten ist es ja leider so, dass Menschen, die als Kind missbraucht worden sind, wie jetzt Armie Hammer scheinbar, selbst zu Tätern werden. Aber warum ist das eigentlich so? Und Psychologen vermuten, dass die Täter versuchen, durch die Reinszenierung ihrer eigenen Missbrauchserfahrung das Ganze zu bewältigen. Besonders deutlich wird das halt, wenn Täter ihre Opfer in der gleichen Art und Weise missbrauchen, wie sie selbst missbraucht worden sind. Ne? Also diese, wenn er mit dem Pastor, dass er als 13-jähriger Junge, das war ja eine Situation der absoluten Machtlosigkeit. Er hat sich ja, muss sich ja komplett ausgeliefert gefühlt haben. Und das hat er ja den Frauen dann auch angetan. Ne? Und warum machen die das? Die Täter können dann halt das eigene Gefühl von Wertlosigkeit und Unzulänglichkeit und Verletzbarkeit in dem Moment halt irgendwie verleugnen, weil sie in dem Moment, wo sie jemand anderen missbrauchen oder so, ne, sie halt dieses Gefühl von Mächtigkeit und Stärke und Potenz erleben und ihre ganze Schwäche und dieses Gefühl von Wertlosigkeit ist davon so ein bisschen überstrahlt. Und das ist natürlich jetzt auch nur ein Erklärungsansatz, ne? Also Ursachen und Folgen von sexuellem Missbrauch sind natürlich vielgesichtig und wesentlich komplexer als jetzt den Erklärungsansatz, den ich euch rausgesucht habe. Aber ich finde, man kriegt da ein ganz gutes Bild davon, warum sich das so durch das Leben weiterzieht. Und bei Armie Hammer ist ja dann auch noch der Fall, wenn das so stimmen sollte mit dem Missbrauch. Ich hinterfrage das deswegen so, weil okay, seine Patentante hat das bestätigt. Eine Person und eine Patentante steht meistens einem auch sehr nah, ne? Genau, aber es würde auf jeden Fall sehr, sehr viel erklären. Und weil du auch meintest, Nina, warum hat er das nie aufgearbeitet oder warum ist er da nie irgendwie zu einem Psychologen oder so gegangen? In Folge 61 sprechen wir nämlich auch über die dunklen Geheimnisse seiner Familie und dass er nicht der erste Hammer ist, der einen Hang zu solchen Machtmissbrauchen, sexuellen Missbrauch und aber auch Fetischkannibalismus hat, ne? Also das klingt jetzt total skurril, wenn ich sage, das liegt so ein bisschen in seiner Familie, aber tatsächlich haben die Hammer-Männer ein absolut gestörtes Verhältnis zu Sexualität und zu Frauen. Und dann hat er sich das da wahrscheinlich auch noch abgeschaut, beziehungsweise ich kann mir auch vorstellen, dass in seiner Kindheit kein Platz dafür war oder dass er nicht in der Lage war, zu seinen Eltern gehen zu können, um über dieses Trauma zu sprechen.
Ja, das macht irgendwo auch Sinn, dass er da ja, das einfach mit in die Wiege gelegt bekommen hat, mehr oder weniger, und vielleicht auch gar nicht wusste, was richtig oder falsch ist. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen, dass man als so junges Kind, wenn man das so früh schon mitbekommt, vielleicht gar nicht mehr differenzieren kann. Wer sich fragt, so wie wir, wie es ihm heute geht, wir haben die Antwort. Er sagt nämlich auch, dass er heute, ungefähr 2 Jahre nachdem die Vorwürfe rausgekommen sind oder erhoben wurden, ein gesünderer und glücklicher Mensch sei. Er sei ausgeglichener und dankbar für seine Genesung. Und das Ganze war ungefähr im Februar 2021 und das war circa 1 Monat nach der Veröffentlichung der Probleme. Da sei er im Meer vor den Caymans geschwommen und habe Suizidgedanken gehabt. Er sei einfach ganz weit rausgeschwommen und habe gehofft, dass er entweder ertrinkt, von einem Boot angefahren wird oder von einem Hai gefressen wird. Aber dann sei ihm doch irgendwo wieder klar geworden, dass er ja 2 Kinder hat, um die er sich kümmern muss, die auch an Land waren. Also da haben wir auch in der Folge drüber gesprochen, was machte er da damals dann, nachdem die Vorwürfe erhoben wurden. Und er ging auf die Caymans, da hat er als Kind ein paar Jahre auch gelebt und dort hat er als Immobilienmakler gearbeitet, so vermutet man. Und das sagt er dann eben auch, dass er dort als Immobilienmakler gearbeitet hat und eine Therapie gemacht hat, dass er nach eigenen Angaben bei einem Ex-Patienten, der ebenfalls suchtkrank gewesen sei und mit dem er sich angefreundet habe, bei dem würde er wohnen. Und er sei jetzt in der Lage, um für seine Kinder auf eine Art und Weise da zu sein, wie er es vorher nie war. Und auf die Frage, wie es wohl mit seiner Karriere weitergeht, sagt er, dass ihn wohl niemand einstellen wird, niemand ihn nochmal versichern wird am Set, dass ihn niemand kontaktieren wird, denn wenn man ihn einstellt, dann sind das Leute, die Missbrauchstäter unterstützen. Und er sagt dann auch, ein Zitat, das Feuer sei außer Kontrolle. Und ich finde, das ja, das zeigt so ein bisschen, wie das mit diesem Fall ja irgendwie anfing, wie es weiterging. Also so wie das ja so oft ist, zum Glück auch natürlich, wenn sich ein Mensch meldet, fühlen sich andere Opfer ermutigt und das ist auch richtig so, aber das tritt natürlich ein großes Rollen bringt es ins, ja, ein Stein bringt es ins Rollen, so wollte ich sagen, und dann so sagt er eben, wird dieses Feuer immer größer und unkontrollierter und man kann es sich das nur vorstellen, wie das eben für die Person sein muss, die diese Vorwürfe eben sich konfrontiert mit denen sieht, das ist natürlich kaum zu bewältigen, also wie soll er da jemals wieder rauskommen, er wird in den Köpfen der Menschen, wenn es in ein paar Jahren hört man Armie Hammer und denkt daran erstmal in erster Linie und nicht an seine Filme, die er gemacht hat, an seine Leistung. Und das ist auch schon mal so ein bisschen meine Meinung vorweggenommen. Dieser Mann ist zu Recht natürlich auch, wenn das alles so stimmt und diese Vorwürfe wirklich zu 100% da irgendwie ihre Berechtigung natürlich auch haben, dann ist es außer Frage, dass das ist, womit wir Armie Hammer irgendwie auch verbinden. Ne? Das sollte man nicht vergessen. Ich finde es aber gut, dass er sich in Therapie begeben hat, endlich dann, dass er all diese Sachen aufarbeiten möchte und sich damit eben auch auseinandersetzt. Dass er das würde ich dich gleich mal fragen, Fredi, wie du dieses Interview findest, was er jetzt gegeben hat. Aber ja, letzten Endes, ich glaube, er versucht es jetzt richtiger zu machen. Nicht richtig, aber richtiger, glaube ich.
Ich sehe das tatsächlich sehr ähnlich wie du. Vor allem, weil man muss jetzt auch dazu sagen, er ist nicht verurteilt worden oder so. Ne? Also das steht Aussage gegen Aussage. Und auch die Screenshots, die 2021 auf Twitter aufgetaucht sind und auf Instagram auf diesem House of Effie-Kanal, sind nicht verifizierte Screenshots. Also man muss da immer so ein bisschen vorsichtig sein und mutmaßen. Natürlich, ich glaube, dass was an der Geschichte dran ist, sonst würden nicht so viele Mädchen sprechen. Und natürlich, weil er ja auch jetzt zugegeben hat, dass er sie emotional missbraucht hat oder es eine Form von Missbrauch gegeben hat. Ich finde es auch gut, wie du sagst, dass er sich in Therapie begibt, dass er sich damit auseinandersetzt, dass er einen Weg der Besserung versucht zu finden. Ja, wie finde ich das Interview? Also ich finde es gut, dass er seine Fehler, also dass er Fehler einsieht. Ich finde gut, dass er das reflektiert. Natürlich, ja, es also ich finde es ein bisschen schwierig, weil was mir so ein bisschen dieses, ja, ich habe mich wie ein Arschloch verhalten und ich war egoistisch, das reicht mir nicht tatsächlich. Also mir reicht das reine Interview nicht. Und natürlich, wenn das auch stimmen sollte mit dem Pastor, das ist unvorstellbar. Das ist unfassbar traurig. Ich frage mich bei solchen Sachen aber auch manchmal, warum braucht es diese Rechtfertigung seinerseits? Warum muss er das in die Öffentlichkeit tragen? Macht er das, um Mitleid zu bekommen? Dass man sagt, oh scheiße. Ja, also das ist jetzt wieder diese ganz abgebrühte Boulevard, die aus mir spricht. Ne? Also das frage ich mich manchmal, mit welchen Hintergedanken? Weil ich finde, er hätte auch das Interview geben können. Er hätte auch sagen können, ich habe totale Scheiße gebaut. Es tut mir total leid. Ich habe mich da mitreißen lassen. Ich habe Grenzen überschritten, die ich nicht hätte überschreiten dürfen, ohne sein persönliches Trauma zu erzählen, weil dann wäre es meiner Meinung nach nur über die Frauen gegangen und so geht es halt irgendwie dann wieder um ihn und er tut sich selber in eine Opferrolle. Und das finde ich nicht gut. Abgekoppelt von dem Trauma, was total schrecklich ist, ne? Und was mir wahnsinnig leid tut, dass er das erleben musste. Genau, das ist so ein bisschen meine Meinung dazu.
Bist du auch nicht alleine tatsächlich. Also ich habe mal so ein bisschen rumgeguckt bei Twitter gestern noch und die öffentliche Meinung versucht einzuholen und das kritisieren tatsächlich viele. Also A, natürlich klar, dass er das mit dem Pastor erzählt. Das kann eine Erklärung sein und er möchte sich gerne erklären. Das kann man ja irgendwo verstehen. Auf der anderen Seite auch, also dieser Fakt noch nicht mal so sehr, aber dann so Sachen wie, dass er noch erzählt, dass er sich umbringen wollte oder Suizidgedanken hatte. Das sind natürlich alles so Fakten, die in dem Fall nicht weiterbringen, aber ein schlechtes Gewissen hervorholen oder dass man denkt, oh Gott, und ich habe auch doof über ihn geredet und jetzt ist das irgendwie damit passiert und so. Und das kritisieren halt eben sehr, sehr viele Menschen im Internet, dass sie halt sagen, jetzt fängt er an, das Mitleid auf sich zu wollen mit solchen Aussagen. Und das ist irgendwo nachvollziehbar. Ne? Also warum bringst du das wieder mit rein? Warum? Das hat damit nichts verloren. Das hängt in keinem Zusammenhang. Entschuldige dich bei den Frauen. Erkläre vielleicht, warum es so gekommen ist. Und danach ist aber auch gut. Also
auf der anderen Seite fällt es mir dann aber auch schwierig, wenn ein Mensch so etwas von sich offenbart. Ne? Das sind ja zwei wahnsinnig schlimme Dinge und traurige Dinge. Fällt es einem schlagartig unglaublich schwierig, finde ich, darüber zu urteilen. Also ich möchte auch nicht mehr darüber urteilen. Das ist, das geht zu weit. Damit, weißt du, was ich meine? Das ist irgendwie so, der hat damit einen emotionalen Schutz um sich geschaffen. Er hat sich damit so ein bisschen unangreifbar gemacht, meiner Meinung nach.
Vielleicht aber auch, damit das nicht so weitergeht, weißt du? Weil ich glaube, jetzt mal unabhängig davon, ich möchte das gar nicht werten, stimmt das alles, was ist genau passiert und so, da haben wir, glaube ich, ausreichend drüber gesprochen und meine Meinung ist eigentlich auch klar, ich glaube diesen Frauen. Aber das macht natürlich auch etwas mit dem Täter, sag ich mal. Ne? Also wenn du jahrelang irgendwie damit konfrontiert wirst und im Prinzip deine ganze Reputation verlierst, du verlierst deinen Job, du verlierst deine Familie, all das, sicherlich ist das auch auf ihn eingeprasselt, wie sonst was, wie Bombenschläge. Und das macht ja auch was mit der Psyche eines solchen Menschen. Jetzt mal unabhängig davon, wie abgebrüht der vielleicht ist. Und da ist natürlich dann irgendwo, vielleicht will er sich einfach erklären, er will vielleicht einfach auch zeigen, welches Ausmaß das für ihn irgendwie gebracht hat. Auf der anderen Seite, gut, es ist, also um das jetzt mal so salopp runterzubrechen, ist auch ein bisschen selber schuld.
Ne? Ja, ich wollte gerade sagen, tu nichts Böses, tu anderen nichts Böses und weißt du, was ich meine? Okay, sagt ihr uns doch mal, was ihr davon haltet. Schreibt uns gerne auf unserem Instagram-Account Dark Secrets, der Podcast. Folgt uns, diskutiert gerne mit und vor allem sagt uns, wie ihr das findet in unseren Sonderfolgen. Ja. Ob ihr das genauso aufregend findet wie wir. Und dann möchte ich noch einmal kurz Werbung machen für Folge 21, weil da sprechen wir über den Fetischkannibalismus. Und das hat mich immer so ein bisschen, das hat mich wirklich interessiert. Und es gibt ja einen ganz besonderen Fall und über den sprechen wir auch in Folge 21 und das ist der Fall von Armin Maivis. Und sein Fetisch ist ja das Fleisch von Männern, aber ganz wichtig, im beiderseitigen Einverständnis vereinbarte er damals mit Bernd Brandes, dass er ihn sich einverleiben dürfe. Und darum geht es halt auch bei diesem Fetischkannibalismus. Es geht um diese tiefe Bindung an einen Menschen und dass sie so tief geht, dass du sie sogar besitzen möchtest und in dir aufnehmen möchtest und dass die Person dann in dir sozusagen weiterlebt. Auf jeden Fall ist das strafbar. Armin Meiwes wurde wegen Mordes verurteilt. Trotzdem ist der Fall, finde ich, äußerst spannend. Hört rein, Folge 21. Und wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, wie verrückt die ganze Familie Hemmer ist, hört Folge 61. Also dann entlassen wir euch in den Tag.
Bis bald, wir freuen uns.
Ciao.
Dieser Podcast wurde produziert von der Podcastagentur an der Alster.